There is no wrong way, there's only the right way. Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen.
Mein Name ist Lisa Keskin, ich bin Ghostwriter und Buchmacherin und habe weit über 100 Bücher von der Idee bis in die Buchhandlung begleitet.
Und ich bin Monika Lexer, Mental- und Resilienztrainerin sowie Autorinnencoach.
Gemeinsam werfen wir mit dir einen 360-Grad-Blick auf dein Buchprojekt.
Und teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen mit dir.
Und los geht's!
Herzlich willkommen zur Folge 23 unseres Podcasts, heute mit dem Thema Psycholinguistik, jedes Wort zählt. Und falls du dich jetzt fragst, was zum Teufel ist Psycholinguistik, das fragen wir jetzt Elisa, weil die soll uns das gefälligst erklären.
Oje, ausgerechnet die. Also es geht in Wirklichkeit darum, worauf du beim Schreiben achten solltest. Ein Teil der Psycholinguistik ist das Sprachverstehen, das heißt die Überlegung, wie Hörer oder Leserinnen gesprochene oder geschriebene Sprache verarbeiten, um die Bedeutung zu erfassen. Super gescheiter Hergret, gell? Was heißt das jetzt wirklich? Du hast keinen Einfluss drauf, in welcher Stimmung, mit welchem Hintergrundwissen und wie genau dein Text gelesen und interpretiert wird. Daher ist es wichtig, dass du dir wirklich jedes Wort, das du verwendest, gut überlegst. Was für ein Gefühl hinterlässt, hat es eventuell eine Geschichte und was verbindet man damit? Der Gary Provost hat gesagt, Lesen ist Magie. Du schaust auf eine Menge schwarzer Zeichen auf weißem Untergrund und in deinem Kopf passiert etwas. Es entstehen Bilder, Geräusche, Emotionen. Aber Achtung, wenn die Autorin zu sehen ist, dann funktioniert die Geschichte nicht. Was heißt das? Wenn der Leser oder die Leserin schon spürt, was wir damit bezwecken, dann funktioniert es nicht. Wir wollen nicht beeindrucken oder erschrecken oder anderes. Das macht unsere Story für uns. Und wir sollten ja wissen, dass unser Gehirn manche Wortkombinationen leichter akzeptiert als andere. Das heißt, Moni, was können wir tun, damit wir unsere Leser und Leserinnen bestmöglich abholen?
Also zunächst können wir mal Wiederholungen, die überflüssig sind, vermeiden. Zum Beispiel weißer Schimmel. Ich meine, das Wort Schimmel bezieht sich schon auf ein weißes Pferd. Das heißt, das Weiß ist überflüssig. Es könnte mich passieren, wenn ich das zum Beispiel lese, ich mir denke, ja, welche Farbe soll ein Schimmel schon sonst haben? Und dann mich in irgendwelchen Überlegungen ergehe, ob das eine nähere Bedeutung hat, dass da jetzt weißer Schimmel steht und komplett aus der Geschichte raus bin. Oder auch wie zum Beispiel und wie beispielsweise. Ja, absolut unnötig. Bereits schon ebenfalls auch, wären auch gute Beispiele. Noch einmal wiederholen. Naja, wenn ich es wiederhole, ist das auch noch einmal dabei. Fundamentale Grundlagen. Grundlagen sind immer fundamental. Zunächst erstmal oder auch zeitlich befristet. Befristet heißt ja schon, dass es ja zeitlich eingeschränkt ist.
Wie sonst?
Genau. Was haben wir noch? Die Zukunftsprognose. Eine Prognose bezieht sich immer auf die Zukunft. Oder auch die Rückantwort. Naja, eine Antwort ist immer eine Rückmeldung. Ne?
Bitte, ich weiß was. Die Haarfrisur.
Ja. Die Haarfrisur ist eins meiner persönlichen Lieblingswörter. Wenn ich das lese, bin ich raus aus der Geschichte. Was gibt es auch noch? Könnte man zum Beispiel in einem Sachbuch über Aktienunternehmen lesen. Die Mitbeteiligung. Also Beteiligung sagt ja schon, dass ich da mit drinnen bin. Ja, nachfolgend wäre auch noch so ein Wort, das verwendet man auch ganz gerne, aber eigentlich ist das nach im Folgend schon drin, weil vorfolgend geht nicht. Und ja, ein Wort, das immer wieder auch gelesen wird, wenn es am Meer rund geht, die Tsunami-Welle. Jetzt ist aber Tsunami als japanisches Wort schon die Flutwelle und eigentlich wäre es unnötig, da auch noch die Welle zu ergänzen. Manchmal aber kann man diese Doppelwörter sozusagen, nennt sich dann Pleonasmus, sehr wohl verwenden, wenn man es bewusst macht. Und das ist immer der Knackpunkt. Mache ich etwas, weil ich nicht drüber nachdenke oder überlege ich mir eben bewusst, ob das hier und jetzt sinnvoll ist. Zum Beispiel Kohlrabenschwarz. Ich brauche nicht, also mein Schwarz ist schon schwarz und Rabenschwarz ist doppelt und Kohlrabenschwarz ist quasi dreifach.
Aber also Kohlschwarz?
Die Kohle.
Oh, okay.
Die Kohle, jetzt hat sie mich verwirrt. Aber eben in dem Fall kann ich es verwenden, um zu sagen, das ist so richtig, 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 richtig schwarz. Ja, und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Aber eben es bewusst wirklich als Stilmittel einsetzen, okay. Aber nicht, weil ich nicht drüber nachgedacht habe und einfach irgendwelche Wörter von mir schmeiße. Genau.
Ja, ich habe ja noch ein besonderes Lieblingsbeispiel. Das ist die ISBN-Nummer. Das heißt dann so viel wie internationale Standardbuchnummer-Nummer, weil das N in ISBN steht schon für Nummer. Ist nicht wichtig, aber es ist...
Nein, es ist schon sehr ausbildend. Also wenn das in einem Buch ein, zweimal passiert, dass man so ein Doppelwort quasi unabsichtlich verwendet, ist es egal, ja. Aber manchmal, gerade wenn man besonders schlau und hochgestochen schreiben möchte, kommt es halt dann in einer Häufigkeit vor, die es dem Leser und der Leserin nicht angenehm, vielleicht sogar unmöglich macht, dieses Buch weiterzulesen. Das heißt, man sollte halt schon immer wissen, was man tut und eben auch, wofür stehen Abkürzungen, Fremdwörter und so weiter, um eben ja, unnötige Wortwiederholungen oder sogar unangenehme, nervige Wortwiederholungen zu vermeiden.
In diesem Sinne, das passt jetzt nicht ganz dazu, ich mache jetzt einen ganz kleinen Exkurs. Deswegen heißt es auch nicht LKWs, EPUs oder KMUs. Weil das sind nicht die Lastkraftwagens, die Einzelunternehmen, Ein-Personen-Unternehmers oder die Kleinunternehmers. Also da können wir uns das S hinten sparen, aber das, um das geht es gar nicht.
Naja, aber es regt nicht so auf, dass ja, das jetzt einfach gesagt werden
muss. Das muss ja gesagt werden. Aber gehen wir zurück zu den Bildern im Kopf. Man kann mit Worten tatsächlich laut malen. Viele Menschen, die Moni hat es, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, viele Menschen, wenn sie leise lesen, lesen es leise laut. Nämlich lesen, hören im Kopf beim Lesen die eigene Stimme. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich lese mir jedes Wort innerlich vor, wenn ich ein Buch lese. Und dabei habe ich es so festgestellt, dass gewisse Worte schon in sich haben. Was meine ich damit? Zum Beispiel plätschern. Da hört man schon das Wasser, genauso wie bei Rauschen oder Donnern. Da ist schon ganz, ganz viel drinnen. Es kann aber sein, dass du mit Bildern arbeitest. Ich denke da an eine Freundin von uns, die eine depressive Phase beschrieben hat und sie war so lieb, uns den Text zur Verfügung zu stellen. Der hat mich damals total ins Herz getroffen und ja, ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Ich kann ihn auch nicht lesen, deswegen wird dann die Moni jetzt vorlesen.
Im September 2018 herrschte in meinem Leben Stillstand. Von einem Moment auf den anderen ging nichts mehr. Und ich war verdammt dazu, wie eine Marionette an herunterbaumelnden Fäden zu hängen. In der Hoffnung, dass mich wieder jemand aufrichtet, denn ich selbst konnte es nicht mehr. Was war passiert, dass ich mich so hilflos fühlte? Meine vermeintlich große Liebe hatte mich verlassen und mir damit die letzte Sicherheit in meinem ohnehin sehr fragilen und teils schwierigen Alter genommen. Der Moment, als klar war, dass es vorbei ist, fühlte sich an wie das Erlöschen der letzten Kerze in einem ansonsten stockdunklen Raum. Kein Licht mehr, keine Ahnung, wo man ist und noch weniger, wohin man gehen soll.
Bist du deppert, ich hab schon wieder eine Ganselhaut. Das erlischt mich immer wieder. Ja, kommen wir wieder in die Gegenwart zurück. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir einfache und verständliche Wörter und Sätze verwenden. Ich sage in unseren Workshops immer, unser Hirn ist eine faule Sau. Die mag nicht übersetzen. Jetzt stell dir vor, jetzt kommen auf der Hirn, prasseln auf der Hirn schon neue Informationen ein. Und zwar selbst in einem Roman, wo dein Gehirn ja damit beschäftigt ist, Bilder aufzubauen, die Geschichte mitzuerleben auf allen Ebenen, aber natürlich umso mehr im Sachbuch. Der Hirn ist mit Informationen konfrontiert und damit beschäftigt, die umzuwandeln und zu integrieren. Und dann stehen da noch alle möglichen komplizierten Wörter. Dann wird der Hirn irgendwann den Stinkefinger zeigen und sagen, hoch zu, das ist ja Urfahrt, bitte. Oder du gehst googeln, was noch schlimmer ist, weil dann bist du komplett draußen aus dem Lesen. Und bitte aufpassen, Schachtelsätze sind eine ganz, eine schöne Sache, aber bitte nicht exzessiv. Das heißt, Schachtelsätze, wo 5 Schachteln ineinander stehen, es ist einfach zu viel. Also weniger ist tatsächlich mehr.
Das gilt übrigens auch für Wörter. Manche Wörter sind schlicht und einfach überflüssig. Also ein bisschen so, wie wir es vorher schon hatten mit den doppelt gemoppelten Wörtern, aber denk vielleicht auch an Füllwörter, eigentlich und auch und solche Sachen. Und es gibt ja auch den Spruch, Schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Wörter weglassen und der trifft hier zu. Merkt man selbst oft nicht. Es ist aber hilfreich, wenn man eben weiß, zu welchen Füllwörtern man zum Beispiel neigt, dass man dann den Text danach durchsucht und spätestens die Lektorin findet es hoffentlich eh.
Ist uns natürlich noch nie
dass
die Lektorin gesagt hat, wieso habt ihr eigentlich in einem Buxi von 30 Seiten ungefähr 250 Mal auch stehen.
Ja, auch ist wichtig.
Auch ist unwichtig.
Auch ist auch wichtig. Was auch hilfreich für Leserinnen und Leserinnen ist, genau, ist, wenn du aktiv schreibst und positiv schreibst. Also nicht das Kind wird vom Drachen angefallen,
sondern
ja, der Drache fällt das Kind an. Und auch Verneinungen sollte man spärlich einsetzen. Man kann so ziemlich alles ohne nichts sagen.
Ah, das ist nicht uninteressant.
Übrigens auch sich weigern oder ablehnen fallen unter Verneinung. Also das wäre dann die positive Sprache, wenn man das weglässt. Oder reduziert zumindest.
Ja, ein bisschen reduziert ist schon fein. Ja, was auch cool ist in einem Buch, wenn du Klischees vermeidest. Das heißt, bitte versuch eigene Worte und Formulierungen zu nutzen und lass die abgedroschenen Phrasen so weit wie möglich weg. Phrasen, nicht Phrasen, gell ich? Zum Beispiel, es gibt ja den Spruch am Ende des Tages. Ich meine, diesen Spruch gibt es bei uns seit ca. 20 Jahren. Früher war er nicht da. Der hat sich einamerikanisiert. Ich habe übrigens irgendwann einmal einen Job gehabt im Marketingbereich und der Marketingleiter hat ständig gesagt, am Ende des Tages soll das oder das rauskommen. Und ich habe mir gedacht, wieso erst am Abend? Also, so viel dazu. Also, am Ende des Tages, at the end of the day, im Englischen passt schon bei uns fast nicht, weil es es einfach nicht gibt. Das ist Schnee von gestern. Ich meine, eine tolle Redewendung, die ist allerdings auch Schnee von gestern. Braucht man nicht. Und dann diese ganzen klassischen Dinge, und ich gestehe, im Alltag verwende ich es auch manchmal, wie auch die Daddy-Witze, die mir die Moni immer unterstört. Ja, ich bin die Meisterin der Daddy-Witze, aber es ist einfach so, ja, das ist pünktlich wie die Maurer, das ist mir Jacke wie Hose. Oder kann man machen, muss man aber nicht. Du vergleichst Äpfel mit Birnen, also das man wohnt, schon die Ohren zum Schlackern anfangen, weil wir es schon wieder hören. Ich meine, vieles ist auch jetzt dann von den Beispielen schon ein bisschen altertümlich, wie da beißt die Maus keinen Faden ab oder die Hunde, die Bellen beißen nicht, bla bla, Glas halb voll, halb leer und so weiter und so fort. Leute, die gibt Cooleres, wirklich. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, passt auf, dass nicht in einen Jargon verfolgt. Es gibt in der, wenn ihr Zeitungen lest, die haben so eine ganz eigene Sprache. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, also Moni schaut ja sehr gern Fußball und wenn ich da zuhöre, mir dreht es regelmäßig die Ohren um. Nicht nur im Mund, sondern auch die Ohren, weil da auch eine von diesen Floskeln nach der anderen kommt und für das gibt es dann auch meine Schallschutzkopfhörer, dass ich mir ausblenden kann. Also bitte, bitte das in euren Texten und in euren Büchern, schaut, dass ihr so weit wie möglich vermeidet.
Genau. Womit wir, oder was wir auch vermeiden sollten, ist ein übermäßiger Einsatz von Adjektiven. Und falls du dir jetzt denkst, ja, aber Adjektive, die brauche ich doch. Die sind schon hilfreich. Manchmal sind sie genau das, was noch fehlt, um wirklich ein schönes Bild zu malen. Manchmal brauche ich sie, um ein Detail, vielleicht auch ein überraschendes Detail, einzubauen. Manchmal ändern sie auch den Blick auf Dinge und meistens braucht man sie eben nicht. Warum? Warum gehören 3/4 aller Adjektive einfach weg? Naja, die sind halt einfach, ne? Die hat man schnell zur Hand und das klingt alles irgendwie gleich viel besser und vermeintlich besser. Und man muss jetzt irgendwie nicht so viel überlegen, ne? Weil das Adjektiv erledigt das. Würde man das Adjektiv weglassen und etwas anders schreiben oder den Textteil umschreiben, dann müsste man echt drüber nachdenken, wie man das so schreibt, dass man es auf den Punkt bringt. Und deswegen greifen wir oft so zu Adjektiven. Aber wann sind sie jetzt überflüssig? Zum Beispiel, wenn ich schreibe, der Sommer war heiß. Ja, hoffentlich. Ne? Sommer sollen heiß sein. Es wäre eher eine Neuigkeit oder eine Überraschung, wenn er kalt wäre. Ungewöhnlich kalt. Man könnte aber auch schreiben, wenn ich schon diesen heißen Sommer oder den Fokus auf den heißen Sommer legen möchte, könnte ich auch schreiben, es war einer dieser Sommer, in denen wir Hamburger auf der Motorhaube unseres alten Pontiacs brutzeln hätten können. Dann habe ich was davon, dann habe ich als Leser auch ein Bild und kann mich richtig rein empfinden, wie heiß dieser Sommer war. Ein Beispiel wäre auch, er sprang den Einbrecher mutig an. Ja, habe ich zwar ein Bild vor Augen, was passiert, aber ich könnte auch schreiben, er warf sich auf den Einbrecher. Kommt aufs Gleiche raus. Mir ist schon auch hier implizit klar, dass der Typ, der das macht, mutig ist, sonst würde er das ja nicht machen. Und ich erspare mir dieses Adjektiv. Das heißt, auch hier, so wie bei den Füllwörtern, überprüfen, ob wirklich jedes Adjektiv notwendig ist. Und bitte auf keinen Fall, haben wir nämlich auch schon gelesen, zu jedem Hauptwort mehr, ständig mehr als ein Adjektiv hinstellen. Es muss nicht alles wahnsinnig toll, groß, super, gut, schön, exzeptionell, wunderbar sein. Und das immer und überall.
Ja, und es brauchen ja nicht alle Augen groß und braun sein.
Die können auch groß und blau sein.
Ja. Noch ein letzter Tipp. Versuch das Wort sehr zu vermeiden. Frei noch Mark Twain, der hat gesagt, ersetze jedes sehr durch verdammt. Weil deine Lektorin wird es dann löschen und das Manuskript wird es nicht vermissen, sondern es wird sie so lesen, wie es sollte. Es ist einfach nicht sehr wichtig, dass man ständig sehr schaut. Das heißt, wenn du ein Wort verwendest, spür in die rein, passt das Wort, wie fühlt sie sich an? Kannst du dir vorstellen, wie sie sich für dir gegenüber anfühlt? Und nur weil du deinen besten Freund zum Beispiel liebevoll als Freak bezeichnest, heißt das nicht, dass das Wort automatisch für alle anderen ebenfalls positiv besetzt wird. Wenn du es trotzdem in dem Zusammenhang verwenden möchtest, dann brauchst du eine Erklärung dazu. Ja, also kurz gesagt, Fazit, schau, dass du deinen eigenen Stil bewahrst. Aber bitte, ja.
Aber trotzdem eben immer bewusst, dass du immer bewusst schreibst. Es muss immer klar sein, warum du etwas tust, dir selber auch.
Und ich wollte nur sagen, zum eigenen Stil, aber nicht sagen, wenn schlecht ist, ja, es ist halt mein Stil. Es darf durchaus eine persönliche Note haben, aber wenn schlecht ist, ist schlecht und dann ist es gescheit, wenn du nochmal drüber gehst und nicht sagst, das ist mein Stil. Das kannst du machen, wenn du einmal eine berühmte eklektionistische, nein, das heißt anders, man sollte auch keine Fremdwörter verwenden, die man nicht kennt, eine berühmte Schriftstellerin ist, die für ihre Schrägheit bekannt ist, dann bitte verwend alle möglichen Sachen, die man da jetzt gesagt haben, dass du nicht machen sollst, weil dann kannst du das erlauben. Aber gut ist deswegen trotzdem nicht so.
Genau. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man sich eben schon den Kopf bewusst darüber zerbricht, was man wie schreibt, wenn ich dein Buch lese, dann weiß ich nicht, wie du reingeschaut hast, als du das geschrieben hast. Ich habe dich auch nicht gehört, wie du es ausgesprochen hast. Das heißt, ich weiß nicht, ob du gegrinst hast, zum Beispiel beim Wort Freak, weil es für dich eben doch gar nicht so negativ konnotiert ist, oder wie du etwas ausgesprochen hättest, wenn du es ausgesprochen hättest und so weiter. Das heißt, diese direkte Resonanz vom Gegenüber gibt es halt in keine Richtung und somit bin ich von deinen Buchstaben und deinen Wörtern abhängig und das solltest du mir so leicht wie möglich machen.
Das hast du gut gesagt.
Dankeschön.
Bitteschön, du Freak. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.